Heute möchte ich mit euch ein etwas ernstes Thema behandeln. Bei aller Freude über die Gemeinschaft, die wir pflegen können, über die Natur, die uns umgibt und die jetzt erblüht und unser Herz erfreut, bei aller Freude, die wir erleben können, auch im Alltag, gibt es doch auch Menschen, die sehr leiden. Es gibt Gelegenheiten, in denen wir vielleicht selber sehr leiden. Und es ist gut, dass wir hin und wieder auch darüber nachdenken. Kennt ihr eigentlich jemand, der gerade im Gefängnis sitzt oder der schon einmal gesessen hat im Gefängnis? Hartmut, du ja. Lass mich raten. Ingo. Du auch, ja?
Ehemalig gesessen. Also, ja. Beschaffungskriminalität wegen Drogensucht.
Ja.
Das sind schon krasse Geschichten. Aber ja, ist sozusagen rehabilitiert worden.
Kommt wieder einigermaßen klar.
Ja, richtig, und hat noch Lärm gemacht.
Schön.
Er hatte mir damals gesagt, ich will nicht so weit abschweifen, aber er hat damals gesagt, zu der schlimmsten Zeit, da hat einen Tagesbedarf von 500 Euro für Drogen gemacht.
Und da kann man sich das vorstellen, ist heftig, ja.
Das kriegt man nicht.
Ja. War von euch schon mal jemand im Gefängnis? Du ja? Im Iran?
Im Iran und Russland.
In Russland?
Wie bitte?
Wo? Im Iran und?
Im Iran, im Russland. Auch.
In Russland auch? Ja. Warum in Russland?
Ja, ich wollte noch irgendwo, wie gesagt, von Iran weggehen.
Ja.
Wenn man da zu mir gesagt hat, kannst du durch Russland nach Europa gehen.
Die fanden das nicht so gut.
Ohne Visum, ohne etwas habe ich einfach eingefunden. Laufen zu Brüssel.
Russland. Das ist hart.
Und wir waren wegen, wie gesagt, dieser Geschichte. Relativ religiös.
Ja.
So ist das. Einmal 8 Monate, einmal 3 Monate.
Das ist lange Zeit.
Ja. Noch nicht ist.
Kann man sich da überhaupt reinfühlen, wie es jemand geht, der im Gefängnis sitzt? Schwer. Ich selbst war auch einmal, allerdings nur als Beobachter. Im Rahmen unserer Ausbildung hatten wir auch einmal ein Gefängnis besucht. Und vorher konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das so abgeht und vielleicht, was man aus Filmen kennt. Wenn man dann da ist und sieht diesen reellen Ablauf, ja, es ist nicht fernab jeglicher Wirklichkeit, aber schön ist es auch nicht. Warum sind eigentlich Menschen gefangen? Wie geht es euch? Denkt ihr zuerst negativ über die Gefangenen oder habt ihr mehr Mitleid?
Es ist unterschiedlich.
Also in deinem Fall würde ich vielleicht eher sagen negativ. Also das ist ja recht so, dass ihm das geschieht, denn das passt nicht.
Ja, in dem persönlich gesehen, das ist ein Schulkamerad gewesen, das tat mir schon leid.
Ja. Aber dir tat es dann leid auch, ja?
Aber wo man auch gesehen hat, dass er auf dem richtigen Weg ist.
Ja, genau. In deinem Fall würde ich sagen, das ist doch große Ungerechtigkeit, dass Menschen wegen ihrer Ansicht, ihrer politischen Ansicht oder wegen ihres Glaubens einfach im Gefängnis landen. Oder einfach nur, weil sie flüchten wollen. Da habe ich großes Verständnis und auch großes Mitleid. Es ist ganz unterschiedlich, höchst unterschiedlich, warum Menschen gefangen genommen werden, gefangen gehalten werden. Und es ist längst nicht immer so, dass das nur die Bösen sind, die im Gefängnis landen. Aber meistens. Meistens sind es Menschen, die diese Gesellschaft nicht ertragen will und kann, weil sie der Gesellschaft Schaden zufügen, weil sie sich nicht an die Normen halten und weil sie vielleicht die Normen auch hinterfragen. Das sind Menschen, denen die Gesellschaft nicht zusteht, dass sie in dieser Freiheit der Gesellschaft leben können. Ja, es gibt auch Gesellschaften, da wird Christen nicht zugestanden, dass sie ihr Christsein leben können. Dann kommt man ins Gefängnis. Auch das gibt es. Was fehlt den Gefangenen eigentlich am meisten? Was meint ihr?
Die Selbstständigkeit.
In dem selbstbestimmten Leben, Gemeinschaft mit
anderen. Gemeinschaft, Selbstständigkeit. Mhm.
Sonnenlicht.
Sonnenlicht.
Die Menschen, die sie lieben.
Liebe von Menschen empfangen, ja.
Freiheit wurde gerade gefangen.
Freiheit. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr eurer persönlichen Freiheit beraubt seid und dass ihr auch keine Liebe empfangt? Dass es keinen Menschen gibt, der an euch denkt? Man kann sich vorstellen, dass das Los der Gefangenen beinahe unerträglich macht. Egal, aus welchem Grund sie gefangen sind. Aber auch wir, die wir in Freiheit leben, zumindest nicht im Gefängnis, auch wir sind hin und wieder befangen. Gefangen. Und das mag für jeden höchst unterschiedlich sein. Ich kann mir vorstellen, dass euch da einiges einfällt, was euch gefangen hält. Manchmal ist zu viel menschliche Nähe eine Art Gefängnis. Manchmal ist es zu wenig menschliche Nähe auch eine Art Gefängnis. Manchmal sind es die Gängelungen des anderen, die mich daran hindern, Freiheit zu spüren und Liebe zu spüren. Die Unterdrückung. Manchmal sind es meine eigenen schlechten Gewohnheiten, die mich gefangen halten. Süchte. Ich spüre, dass ich keine Perspektive habe, mich so zu entfalten, wie ich mich gerne entfalten würde. Irgendetwas hält mich gefangen. Es ist längst nicht so wie den Menschen, die im realen Gefängnis sind, aber doch ist es etwas, was bedrückt. Und wenn du derartiges kennen solltest und darunter leidest, du bist nicht allein damit. Menschen leiden seit jeher unter innerem und äußerem Gefängnis. Jesus hat uns folgende Geschichte überliefert. Sie steht in Lukas 4, ab Vers 16. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen und Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als Jesus das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Jesus fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Es ist unser Herr Jesus, der dieses Bedürfnis der Freiheit und der Liebe genau kannte. Und der ein enormes Mitleid mit seinen Mitmenschen hatte, mit seinem Volk hatte. Und der diese Prophezeiung, dieses Schriftwort des Jesaja, welches gesprochen war zu einem ganzen Volk, welches in Sklaverei war, welches in Unfreiheit war, wieder die Freiheit zu spüren und zu leben, das spürte er genauso in sich und sagte im übersetzten Sinn, ich bin hier, um euch genau das zu verkünden. Ihr dürft von eurer Gefangenschaft loskommen. Ihr dürft wieder Freiheit spüren und atmen. Manchmal in der Weltgeschichte passiert es, dass Menschen diese Botschaft spüren und ihr ganzes Leben danach ausrichten und sie ausgestalten mit ihrem Leben. Ich möchte euch eine Person vorstellen, die das getan hat. Sie heißt Mathilda Friede. Da ist sie. Hier ein junges Mädchen, vielleicht 18 Jahre alt. Sie ist groß geworden in Finnland. Finnland ist an der Küste, über die Küste hinweg kommt Schweden. Und Finnland grenzt dann an der östlichen Seite an die baltischen Staaten an. Finnland ist ein Land, welches ich kaum gehört habe bisher. Es ist sehr still um Finnland. Das ist eines der geringst besiedelten Gebiete. Die Menschen leben etwas konzentrierter in bestimmten großen Städten. Eine Stadt davon ist Vasa. Vasa, ich denke mal, benannt nach dem schwedischen König. Nach dem wiederum wurde das Knäckebrot benannt. Nur, dass ihr mal ein bisschen die Verbindung habt dazu. Also, da ist nicht viel los. Und die Mathilda Friede ist eine Person, ich glaube, die brauche ich in der Geschichte kaum einordnen, weil sie könnte zu jeder Zeit geboren worden sein. Da ist kaum was Spezifisches, was auf diese Zeit so passt, dass es nur in dieser Zeit passiert sein kann. Sie ist 1864 geboren, in Vasa. Und sie ist die Tochter des Gouverneurs von Vasa. Ja, Matita müsste nicht persönlich nehmen, wenn ich jetzt von Mathilda rede. Das hängt ja damit zusammen, aber stellt euch vor, ihr seid das Kind eines Gouverneurs. Ein Gouverneur ist einer der obersten Männer dieser Gegend und er hat viel zu sagen. Er wird respektiert, er wird geehrt, geachtet, aber auch angefeindet und er muss große und schwierige Entscheidungen treffen. Und als Tochter eines Gouverneurs ist man mit hineingenommen in so einen ganzen Hofstaat. Man hat festliche Empfänge, man sieht Fürsten und Könige, man wird vielleicht etwas verhätschelt. Und man ist auch gefangen in seiner eigenen Umgebung. Mathilda war keine 9 Monate alt. Da verlor sie ihre Mutter. Ihre Mutter ist am Weihnachtsfeiertag gestorben. Am 25. Dezember. So wurde Mathilda aufgezogen von ihren großen Geschwistern. 2 Schwestern lebten noch zu Hause. Ältere Brüder waren schon draußen. Und ihr Vater war da. Mathilda war, man sieht es vielleicht, vom Charakter eher ruhig, aber sehr bewusst, bestimmt, und sie wollte ihr Leben gestalten. Ich kann es nicht besser erzählen, als es die Ingeborg Maria Sick, die Schriftstellerin, getan hat, aus ihrem Leben zu berichten. Und so möchte ich euch ein paar kleine Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Mathilda, von starkem Willen, vom aufrechten Selbstgefühl, wie Mathilda war, wollte sie den Kampf doch nicht aufgeben, sondern sie versuchte unter Anspannung aller Kräfte die volle Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu erreichen. Nur war ihr immer, als ob sie da, wo sie einen Schritt vorwärts kam, immer wieder zwei zurückglitt. Ja, dass es schlimmer mit ihr würde, anstatt besser. Und dann kam ein Abend. Ein ganz gewöhnlicher Abend war es, wo sie mit ihrem Vater und ihrer Schwester in eine Gesellschaft gehen sollte, aber vorher noch einen Laienprediger anhören wollte, der in Vasa sehr stark besuchte Erweckungspredigten hielt. Dieser Mann predigte über Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und die Wahl war gut. Möglicherweise war es mehr der Text als die Auslegung, was den Ausschlag gab. Eines ist gewiss: Für Mathilda gewann dieses Wort Leben. Auf einmal sah sie, was geschehen war. Sie sah es als lebendige Wirklichkeit. Von seiner Seite aus, drüben im Lichte, hatte Gott seine Liebe hinüberströmen lassen auf die Welt, die in ihrer tiefen, unrettbaren Finsternis schmachtete. Nun war keine Trennung mehr da. Gott hatte die Kluft ausgefüllt mit seinem eigenen Herzen. Er hatte sein Herz hingegeben, um hinüber zu gelangen. Und die Welt, die dadurch gerettet worden war, diese Welt war sie selbst. Mathilda Wrede. Sie war diejenige, die nun aus der Sklaverei der Sünde und des Todes in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes eingehen durfte. Als Mathilda nach der Predigt in den Festsaal trat, war ihr, als sei ihre Heimat nun in einer ganz anderen Welt als zuvor. Ein großer, anregender Kreis war versammelt und Mathilda wurde gefragt, ob sie einen Genuss von der Versammlung gehabt und was denn der Laienprediger gesagt habe. Offensichtlich erwartete man in der Gesellschaft einen jener lustigen, am liebsten etwas spöttischen Berichte, an denen sich Mathilda mit ihrem stark ausgeprägten Sinn für Humor wohl auch schon früher selbst mitergötzt hätte. Jetzt aber sagte sie nur ruhig: Ja, und wenn ihr es hören wollt, werde ich versuchen, es euch zu erzählen. Und dann strömten die Worte über ihre Lippen, die sich ihr so heiß ins Herz gebrannt hatten, während ihr helle Tränen über die Wangen liefen. Ganz hingerissen von ihrem Bericht, merkte sie nicht gleich, dass ihre Zuhörer selbst überrascht aussahen und dann verlegen wurden und es ihnen etwas unbehaglich zumute wurde. Doch plötzlich wurde ihr das klar. Da brach sie rasch ab und ging in das anstoßende Gemach, wo ihr Vater mit einigen anderen Herren beim Teeglas saß. Als der Vater das tief bewegte Gesicht seiner Tochter gewahr wurde, stand er beunruhigt auf und fragte, ob sie krank sei. Aber sie antwortete: Nein, krank bin ich allerdings gewesen. Aber ich glaube, ich werde jetzt ganz gesund werden. Dann bat sie ihren Vater, sie nach Hause zu begleiten, und auf dem Heimweg sagte sie ihm, sie stehe an einem entscheidenden Wendepunkt ihres Lebens. Während der Vater in die Gesellschaft zurückkehrte, begab sie sich in ihr eigenes Gemach. In dunkler Nacht und tiefer Einsamkeit wandte sie sich nun an Gott. So von ganzer Seele wie noch nie. Sie hat selbst gesagt, es sei eigentlich ein trotziges Gebet gewesen, das sie in jener Stunde an Gott gerichtet habe. Das ist möglich, aber jedenfalls wurde es erhört. Es ist auch nicht in erster Linie das Gebet, worauf es ankommt, sondern das Herz, das dahinter schlägt. Und das ihrige war vollkommen aufrichtig. Es gab sich hin in die Hand Gottes fürs ganze Leben, ohne Bedingung, ohne Vorbehalt. Und sie fühlte, dass es angenommen wurde. Da überkam sie eine unaussprechliche tiefe Ruhe und kurz nachher sank sie in einen ruhigen, sanften Schlummer. Am nächsten Morgen erwachte sie so überströmend glücklich, fühlte sich so jubelnd frisch, dass ihr war, als müsse ihr Herz vor lauter Glück zerspringen. Eilig musste sie hinunter und ihr Vater umarmen, ja alle im Hause. Am liebsten hätte sie die ganze Welt umarmt. Dass ihr Leben jetzt und alle Tage in Gottes Hand war und ausschließlich in seinem Dienst verwendet werden musste, darüber war sich Mathilda sofort klar. Aber wo er ihr einen Platz anweisen und sie zur Arbeit verwenden würde, das ahnte sie nicht. Sie machte sich auch keine Sorgen darüber, es sogleich herauszufinden. Ja, da ereignete sich etwas Alltägliches, das aber eine entscheidende Bedeutung erhielt. Das Schloss an ihrer Zimmertür war in zwei. Es ging weder auf noch zu. Um es auszubessern, wurde ein Sträfling, ein Gefangener, der ein Schmied war, geholt. Dann stand dieser gefesselt in dem weißen Zimmerchen und arbeitete an dem Schloss, während der Schatten des Gefängnisses aufs Neue lang und düster in das helle Gemach fiel. Mathilda sagt selbst, es sei ihr peinlich gewesen und in ihrem Inneren habe sich ein starker Widerwille ergeben, den sie habe überwinden müssen, ehe sie mit dem Mann sprechen konnte. Wehrte sie sich etwa unbewusst gegen das Los, das sie erwartete? Mehrere seiner Bemerkungen gefielen ihr indes recht gut. Sie wagte ihm gegenüber ein paar Worte über Gott und ihr eigenes großes geistliches Erlebnis zu sagen. Und sie merkte bald, dass sie auf gutem Boden fielen. Der Mann schaute auf, richtete seine Augen auf Mathilda und sagte: Ach, gnädiges Fräulein, Sie sollten zu uns hinauskommen und so mit uns reden. Wir hätten es wohl nötig. Dieses Erlebnis gab den Ausschlag. Mathilda wurde nicht losgelassen von dem Gedanken, in die Gefängnisse zu gehen und mit den Menschen über Gott zu reden. Und es gab sicherlich noch ein paar Hinweise dann auch in ihrem Leben. Ein Traum, den sie hatte. Sie wollte eigentlich etwas anderes tun und dann sah sie im Traum einen Gefangenen, der sie bat zu kommen. Und dann ließ sie ihr Vorhaben sausen und ging ins Gefängnis. Und da merkte sie, dass das ihr Auftrag, ihre Berufung war. Das müsst ihr euch vorstellen, die Tochter eines Gouverneurs, eines der höchsten Männer im Staate, besucht Gefängnisse und besucht die Menschen, die die geringsten im Staate sind. Damit wir eine Vorstellung bekommen, wie in etwa das abgelaufen sein könnte, erzähle ich aus dem Buch weiter. Die Gespräche mit den Gefangenen waren ebenso ein wesentlicher und noch ein schwererer Teil ihrer Tätigkeit, als den Gefangenen zu predigen. Und gerade für diese Aufgabe war sie ja noch sehr jung. Sie tat das mit ihren 18 bis 20 Jahren. Sie ging in ihr Gefängnisse, hatte sich eine Vollmacht auserbeten, dass sie jedes Gefängnis besuchen durfte, in Finnland, und legte Wert darauf, dass sie allein mit den Gefangenen reden konnte. Mit diesen gefährlichen Strafgefangenen, mit den Mördern, mit den Andersdenkenden, mit denen, die aggro waren. Aber hier kamen ihr ganz natürliche Fähigkeiten und Eigenschaften zur Hilfe. Ihr großer Verstand, ihre unmittelbare Erkenntnis, ihr Zartgefühl und ihr Takt. Zwar war sie von jeher das gewesen, was man menschenfreundlich nennt, aber jetzt durchströmte sie ein ganz neues Gefühl, ein heißes Mitgefühl für diese leidenden Menschen, wie sie es früher sicherlich nie hätte vorstellen können. Es war ihr selbst, als ob ein Funke der göttlichen Liebe ihr Herz angezündet habe, damit sie diese Gefangenen liebe. Und auch das wusste sie. Nur, was von Herzen kommt, kann auch zu Herzen gehen. Erst dann, wenn sie die Herzen der Gefangenen erfasst hatte, konnte sie etwas ausrichten. Wenn sie vor einer dieser unheimlichen Zellentüren stand, die der Gefangenenwärter für sie öffnete, wieder hinter ihr abschloss und sich dann den Flur hinunter entfernte, damit sie in Wirklichkeit, in Wahrheit den Gefangenen sagen konnte, sie seien unbewacht, da fühlte sie sich wie ein Goldgräber, der in die Tiefe hinuntergraben und sich durch Steine und Geröll hindurch einen Weg ausschachten muss, um das edle Metall zu finden, das ans Licht gebracht werden soll. Oder wie ein Brunnengräber, der weiß, dass er sich durch Sand und Lehm bis zur Stelle hindurcharbeiten muss, wo eine schwache, lebendige Wasserader rieselt. Und ehe sie diese Stelle erreichte, konnte kein Einfluss gelingen. Und um sie zu erreichen, musste sie bei jedem Einzelnen von ihnen einen anderen Weg einschlagen. Deshalb hütete sie sich vor aller Einförmigkeit in ihren Vorgehen, als vor etwas ganz Verwerflichem. Leider wissen viele nicht, diese Klippe zu umschiffen. Obgleich sie Traktate und Karten mit Bibelsprüchen bei sich hatte, teilte sie sie doch nicht immer aus. Wie sie es auch nicht für notwendig oder vorteilhaft achtete, gleich mit Bibelworten anzufangen. Sie verstand das, was man in der alten Kirche Gottes die zerstreuten Worte nannte, im Gegensatz zu den gesammelten. Seine gesammelten Worte, soweit sie noch in Erinnerung leben, stehen in dem Buche. Aber seine zerstreuten wohnen in Menschenherzen. Und so besuchte Mathilda Tag aus, Tag ein Gefängnisse, und die Gefangenen begannen sie zu schätzen. Die Gefangenen waren erstaunt über das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wurde. Sie waren erfreut über das Licht, das ihnen durch Mathilda entgegenkam. Das hatten sie noch nicht erlebt. Und egal, ob es politisch Gefangene waren, ob es Straftäter waren, für sie war es etwas ganz, ganz Wichtiges. Ein Gefangener hatte Jahre später über so einen Besuch berichtet. Er sagt: Ich erinnere mich noch deutlich an den Augenblick, wo ich sie zum ersten Mal in der Tür meiner Zelle stehen sah. Es war, als ströme das Tageslicht herein, als fange der Frühling mitten im öden Winter an zu blühen. In meinem Herzen herrschte auch tiefste Finsternis. Nirgends ein Strahl, nicht ein Funken Licht. Meine Seele war am Erlöschen. Und dann kam sie. Und sie brachte Wärme, Licht und Leben mit. Und die linden Frühlingswinde verjagten die schwarzen Wolken, die mich mit dem Tode bedrohten. Könnt ihr das nachvollziehen, so ein Stück? Was es heißt, diese große göttliche Liebe in sich zu spüren, in sich zu entfalten, in sich groß werden zu lassen, um dann zu anderen weiterzuströmen, die gefangen sind. Was für eine Unerhörtheit. Mathilda tat diesen Dienst Jahr aus, Jahr ein. Es war ihre Lebensaufgabe geworden. Und sie hatte sehr viele Gefangene als Freunde. Manche wurden nach Sibirien verlegt, manche kamen nie wieder, manche kamen in die Freiheit. Da gab ihr der Vater ein Haus, wo sie die Gefangenen, wenn sie in Freiheit kamen, dann betreuen konnte, dass sie wieder selbstständig werden konnte. Auch diese Arbeit war ganz wichtig. Sie hatte ein großes Vertrauen zu Menschen. Und später, als sie schon etwas krank war und älter war, da kamen Gefangene zu ihr, die gerade freigelassen wurden. Es waren politische Verhältnisse, die sich geändert haben. Nun waren die Gefangenen frei und die vorher frei waren, wurden gefangen, wie es manchmal so ist. Und dann kamen sie zu ihr und sie wollten einfach nur das Allernötigste für ihr Leben. Etwas zum Anziehen oder vielleicht ein Kantenbrot, mehr nicht. Und Mathilda hatte noch ein Sparbuch und hatte etwas Geld darauf. Und sie sagte, ich bin zu schwach, um hinzugehen, um euch etwas Geld abzuheben. Aber ich gebe euch mein Sparbuch. Nehmt es und denkt dran, nur so viel abzuheben, wie ihr wirklich nötig braucht. Und dann bringt es mir wieder. Ein Tag vergehen. Zwei Tage vergehen. Drei Tage vergehen. Das Sparbuch war noch nicht zurück. Nach einer ganzen Woche kamen die Gefangenen wieder, die ehemals Gefangenen, und hielten das Sparbuch in den Händen. Und Mathilda fragte sie, ihr wart so lange weg, was ist gewesen? Und sie sagten, wir konnten uns nicht einigen. Jeder von uns wollte eine Nacht mit dem Sparbuch schlafen. Einfach dieses gigantische Vertrauen genießen. Unglaublich. Das gab es noch nie. Und deswegen hat es so lange gedauert. Das ist Liebe Gottes. Mathilda hat eine innere Schau von Gefangenheit gehabt. Vor ihrem inneren Blick dehnten sich die engen Grenzen der Gefängnisse weit aus und umfassten ganz Finnland. Ja, alle Lande. Kakkola mit seinen lebenslänglich Gefangenen lag nicht nur in Abo. Nein, Kakkola reichte bis ans Ende der Welt. Die ganze Welt war ein Gefängnis und alle Menschen waren Gefangene. Sie saßen gefangen unter dem Urteilsspruch des Schicksals, das ihre Schuld über sie gebracht und dass sie in die langen Schatten des Kummers und des Todes gebannt waren. Hoffnungslos gefesselt, ganz besonders von der Macht ihrer bösen Leidenschaften. Geh hin zu den Gefangenen meines Volkes. Das Wort, das ihre Schritte zu ihren Zellentüren gelenkt hatte, konnte den Freund der Gefangenen auch noch weiterführen. Ja, im eigentlichen Begriff war das Menschenherz selbst die schlimmste Kerkerzelle. Und zu dieser musste man gelangen bei allem. Darum handelte es sich. Und drinnen saß das Gute gefangen, gefesselt und ohnmächtig. Das war die Schau, die sie vor ihrem inneren Augen hatte, die Vision, mit der sie ihre Arbeit leidenschaftlich tat, mit der sie die Gefangenen, zu den Gefangenen einen Zugang bekommen hatte, den nie jemand vor ihr bekommen hatte, die mitleiden konnte, die Vertrauen erwecken konnte, die auch viele Rückschläge hatte und doch immer wieder durch ihre Vision gestärkt vorwärts gegangen ist und diese Gefangenen getragen hat. Deswegen ist Mathilda im kollektiven Gedächtnis der Finnen eingebrannt. Sie ist bekannt geworden durch ihr großes Herz, aber durch ihren bestimmten Willen, selbst auch Großen und Mächtigen zu widerstehen. Mathilda ist mit ungefähr 60 Jahren gestorben. Sie war schon immer kränklich gewesen und hatte Mühe, auch in ihrem Leben klarzukommen mit vielen Krankheiten. Aber auch ihr Tod ist etwas, was Hoffnung machen kann. Und so möchte ich euch auch jetzt noch kurz mit hineinnehmen in dieses Ende. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es einem an der Grenze zumute ist, ehe man selbst davor steht. Ich sehe schon das Licht von der anderen Seite herbeiströmen und weite, weite Ebenen sich ausbreiten. Am Vormittag des 24. Dezember 1928 sagte sie zu einer guten Bekannten, die sie besuchte: "Es ist gut, dass du kommst, denn dies ist mein letzter Tag. In der Nacht gehe ich über die Grenze." Merkwürdig ist jedenfalls, dass Mathilda Wrede auf ihrem Sterbelager immer wieder davon sprach, wie viel Arbeit im Jenseits auf sie warte. Und mit kleinem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Der liebe Gott werde schon wissen, wie wenig sie sich dazu eigne. Ruhig dazustehen und auf der Harfe spielen." Noch in der letzten Nacht, als ihre Freundin sie sah, sagte Mathilda: "Jetzt eben hat mir Gott eine neue Aufgabe zugewiesen. Glaubst du, dass irgendjemand auf Erden so glücklich ist wie ich?" "Nein", antwortete die Freundin. "Das glaube ich nicht." So überzeugend klar war das Leuchten der Augen der Sterbenden. Und dann löschte Mathilda selbst das elektrische Licht und legte sich nieder. Als die Freundin am nächsten Morgen an ihr Lager trat, war sie entschlafen. In der Christnacht, der stillen, heiligen Nacht, ist sie selbst stille über die große Grenze gegangen. Da hinein, wo die Liebe bleibt.